ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 243 von Distanz und Gloria, glaube ich, wenn ich nicht ganz schief gewickelt bin. Es melden sich am Sonntag 18.42 Uhr, nee, das stimmt doch gar nicht, oder? Das stimmt doch schon wieder nicht. Doch, 18.42 Uhr, es ist 43, die Herren Städt und Polers fast live, so live waren wir länger nicht quasi, haben Dinge zu berichten von einer ereignisreichen Woche und einem ereignisreichen Wochenende. Dazu kommen wir gleich. Der Herr Städt sendet aus seiner Kabufte in Frankfurt, wenn ich das richtig sehe, und gähnt wie ein Löwe. Und ich sende von zu Hause. Ich bin gerade eben durch die Tür. Deswegen gähnt der Herr Städt auch, weil der hat wahrscheinlich das überschlafen, was ich zu spät gekommen bin zur Aufnahme, weil ich noch Dinge zu erledigen hatte. Auch da kann ich gleich kurz zu was sagen. Zunächst aber die wichtigste Frage der Woche. Herr Städt, wie geht es dir?
Ja, also mir geht's gut. Herr Polos hat es gerade schon gesagt, ich bin gerade aus einem Schlummer erwacht, weil ich heute tatsächlich schon geflogen bin. Aber du hast recht, ich bin in Kelsterbach in meiner Wohnung, in meiner Pendlerwohnung. Und ich, ja, wie soll ich sagen? Ja, genau, es war früh heute. Ja. Und wenn man dann sozusagen nachmittags wieder nach Hause kommt, dann habe ich mir jetzt ein Nickerchen gegönnt, weil ich morgen eine Spätaufstehertour habe. Wenn ich also heute um 19 Uhr ins Bett gehe und morgen früh wieder um 5 wach bin, dann wird es ein langer Tag morgen. Also weil morgen geht der Dienst erst 2:30 nachmittags los und endet dann irgendwann um 11 und abends. Und da wäre es schon nicht verkehrt, wenn man heute noch nicht wenn man etwas später ins Bett ginge. Und überhaupt ist es schön, mal einen Mittagsschlaf zu machen. Ist toll. Ja, war auch insgesamt ein super Tag heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe etwas, man könnte es als gottlos bezeichnen, gemacht oder gegessen. Dazu später mehr. Jedenfalls, mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir?
Ja, ebenso. Gut soweit. Danke. Wir haben uns ja, das wollen wir der Transparenz halber dazu sagen, gestern schon mal gesehen. Ja, wir sagen, ja. Wir erzählen auch gleich warum. Und ich bin gerade wieder rein von einer anderen schönen Sache. Wir haben nämlich nochmal Location besichtigt. Herr Städt, ich werde dich nachher mit Fotos zuscheißen, nur dass du schon mal darauf vorbereitet bist. Und ansonsten war dieses Wochenende geprägt von einigen Stressmomenten, aber auch vielen Höhepunkten, und das war sehr schön. Das können wir jetzt in aller Ruhe chronologisch aufarbeiten, wenn du magst.
Ja, gerne. Also wir haben gestern gemeinsam kommt ja zum Glück regelmäßig vor, dass wir gemeinsam Auftritte haben. Aber so wie gestern war es sehr lange nicht, beziehungsweise es war in dieser Form etwas Besonderes, vor allem für mich, ja. Weil wir haben zusammen zu viert A Cappella gesungen mit noch einem anderen Freund von uns oder mit anderen zwei Freunden von uns. Und in dieser Form haben wir schon mal geprobt, aber sind, glaube ich, noch nicht aufgetreten. Obwohl alle diese Menschen mal Mitglied des Ensemble Fimaturs waren. Ja, und zwar zu einem innerfamiliären Jubiläum, und zwar zu einer eisernen Hochzeit, das sind 65 Jahre, sind wir als Überraschungsgäste aufgetreten. Und die haben sich so gefreut. Es war von langer Hand geplant, ja. Und das ist immer das Beste, wenn seit Monaten alle das wissen, beziehungsweise ganz viele das wissen, und dann stehst du dann trotzdem da und keiner weiß es. Kommst dann da rein und alle finden das völlig verrückt, was da gerade passiert. Und man hat sich wirklich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Man muss aber dazu sagen, dass an diesem Tag, der Tag war sehr eng getaktet für alle Beteiligten. Ja, wir sind, ich habe Herrn Polas abgeholt, vorher den anderen Kollegen noch vom Zug, der aus Berlin kam. Dann sind wir zur Probe gefahren nach Mölkau, haben dort was gegessen, sind dann direkt dorthin, haben direkt gesungen, haben dann noch ein bisschen Kaffee und Kuchen bekommen und sind danach relativ schnell nach Leipzig gefahren. Also nicht schnell, sondern zügig danach, ja, ohne viel warten. Dann bist du, da musst du dann weiterreden, wie es danach dir erging, zum Auftritt gefahren. Und ich mit dem anderen Kollegen zum Bahnhof und Flughafen. Und dann bin ich wieder nach Frankfurt. Also der Tag war äußerst durchgetaktet, hat am Ende aber zumindest für mich gut funktioniert. Ja, warum ist es auch stressig gewesen? Weil wir alle Puffer, die wir hatten, genutzt haben.
Ja.
Ja, also wir haben sie, also zumindest meine Puffer nicht überschritten, aber ich glaube, deine haben wir zumindest sehr eng verwendet, nicht wahr?
Also es ging sich am Ende alles aus, wie der Österreicher sagt.
Ja.
Nee, das passte schon. Also für mich ist das ja auch immer mal ein spannendes Rauskommen so aus dem Alltagstrott. Ne? Also auch wenn man natürlich A Cappella singen macht, selbst beruflich, ist es so, dass schon eine andere Besetzung, anderes Repertoire da mal ein bisschen Abwechslung reinbringt. Das ist schon auch sehr willkommen. Nun war es natürlich so, dass dieses Wochenende insgesamt sehr eng getaktet war bei mir, weil, das habe ich ja erzählt, ich die Wachauer Festivalnächte leiterisch übernommen habe bei Amici Musice dieses Wochenende. Und da kamen eben Dinge, die ich kannte und Dinge, die ich nicht so gut kannte, in die ich mich erstmal einarbeiten musste, so die letzten zwei Wochen. Und die Konzerte, das ist ja eigentlich immer der besondere Nervenkitzel, wenn Sachen Open Air stattfinden. Du weißt vom Wetter her immer nicht so genau, wo kann es jetzt stattfinden. Also es gab eine Wettervariante, eine Schlechtwettervariante. Und ich war aber froh, dass das komplette, also alle drei Tage, jetzt heute war ja nochmal Gottesdienst, dass das alles draußen stattfinden konnte, bei bestem Wetter. Also es hätte kaum besseres Wetter sein können. Und sich die Gewitterwolken und die Regenwolken wirklich auf die Nacht begrenzt haben. Also gestern Nacht hat es dann wirklich mal angefangen zu regnen und heute früh pünktlich zum Glockenschlag des Gottesdienstes, der nicht kam, war dann das Wetter wieder gut und die Sonne schien. Aber insgesamt war das eine sehr intensive Zeit, weil wir im Prinzip ab Mittwoch dann jeden Tag geprobt haben, abends relativ lang, und Freitag, Samstag waren dann die Konzerte, die sehr schön waren. Das Zweite, was dann ja gestern war, war sogar noch ein, würde ich sagen, ein Ticken besser als das erste. Und das, also es ist ja für mich noch nicht so Routine, mit Orchestern zu arbeiten. Und von daher ist das immer eine sehr schöne Abwechslung und braucht nochmal 3 bis 7 Gehirnzellen mehr als, ich sag mal, das bloße Chorleiten, was auch schon recht anspruchsvoll ist für den Denkapparat. Aber dementsprechend müde fühle ich mich dann auch heute. Es passte aber zeitlich gestern alles saugend ganz gut zueinander. Also ich habe alles pünktlich geschafft und das ist sehr erfreulich. Zumal die Leute bei euch sich ja wirklich richtig gefreut haben. Und wir haben natürlich auch noch spannende Unterhaltungen geführt. Und das war ja einfach sehr erfüllend. Es war ein sehr voller Tag, aber ein sehr erfüllender Tag. Und heute, dann nach dem Gottesdienst, bin ich, wie gesagt, noch mit meiner besseren Hälfte nochmal die Hochzeitslocation inspizieren gegangen und haben da jetzt letzte Details geklärt. Und da ist jetzt also auch der Zug auf dem Gleis und wir schauen, was da also dann passiert. Und sind jetzt gerade wieder zurückgekommen und haben das geborgte Auto wieder artig abgegeben, und das hat ein bisschen länger gedauert. Deswegen kam ich etwas später zur Aufnahme. Aber alles in allem war das eine sehr erfüllende halbe Woche, die so ab Mittwoch dann losging, muss ich sagen. Und es geht sehr erfüllend weiter, denn ab morgen bin ich dann in Proben fürs Bachfest Eröffnungskonzert.
Ja. Man gönnt sich ja sonst alles, also gönnt man sich auch das.
Also jetzt muss man sagen, nach 4 Tagen dirigieren und sehr intensiv dirigieren, kriege ich die Arme kaum noch hoch, aber jetzt darf ich wieder singen. So, das ist dann auch okay, wenn sich das so abwechselt.
Großartig.
Ja, genau.
Ja, ich habe noch ein Wort zu gestern. Es ist, wie gesagt, für mich was ganz Besonderes gewesen. Vor allem eben, ja, ich meine, ich glaube, das war für mich ungefähr so besonders, wie es für dich und andere ist, mit mir zu fliegen. Das ist einfach eine Besonderheit. Das ist zwar für dich mehr oder weniger, ich sag mal, Normalität, so einen Auftritt zu machen. Und für uns oder für mich ist es was absolut Besonderes, geht so in Richtung einmalig. Ne? Es ist eine freundschaftliche Angelegenheit, die alles andere als selbstverständlich ist. Wie gesagt, beim Fliegen ist das ähnlich. Und ich kann deshalb auch verstehen, dass es auch für dich schön war, so wie es für mich auch schön ist, mit anderen zusammen zu fliegen. Ja, also das. Und was wollte ich jetzt eigentlich dazu noch sagen? Ja, das fällt mir heute ein bisschen schwer, meine Gedanken zu sammeln und zu sortieren, wenn mir was einfällt. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen langsam. Das wird sich bestimmt gleich geben, weil ich nachher noch eine Runde Fahrrad fahre und natürlich noch eine Kleinigkeit zum Abendbrot essen werde. Ja, apropos Essen. Was habe ich heute gemacht? Wir waren sind heute nach Nürnberg hin und zurück geflogen und dann noch nach Rom hin und zurück. Warte. Und in Rom ergab es sich, dass wir ganz bisschen Zeit hatten. Ja. Nee, das so schnell geht. Also so viel Zeit hatten wir nicht. Aber ich bin tatsächlich reingegangen und habe noch in den Flughafen, wir hatten 50 Minuten, das ist jetzt nicht irrsinnig viel Zeit, aber es reicht, um kurz in den Flughafen reinzugehen und Kaffee für die Crew zu holen. Und das habe ich gemacht. Und da gab es Croissant, zweifarbiges Croissant, das gibt es ja auch, das quasi in diesen tuchierten Teig eine rote Schicht eingearbeitet ist. Und diese rote Schicht ist dann quasi so spiralartig in dem Croissant, so dass da sieht man richtig, wie die gemacht werden, wenn diese Schicht damit dabei ist. Und diese Schicht hatte Himbeergeschmack und es war Himbeermarmelade auch noch drinnen. Also kein Schokocroissant, sondern ein Himbeercroissant. Und das war sowas von unwahrscheinlich unverschämt lecker. Das
ist quasi der bessere Berliner
eigentlich. Dass ich das jetzt eigentlich gerne als... Oh, also das ist ja überhaupt kein Ausdruck. Ja, vor allem die Italiener können das ja auch wirklich gut, dieses Zeug, ja. Es ist kein Croissant wie in Frankreich, sondern es ist eher so ein, halt ein Cornetto. Es ist ein bisschen dichter als das französische Croissant. Aber wirklich, das war absolut toll. Das kann man nicht anders sagen. Vor allem mit diesem Cappuccino zusammen.
Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich gestehen. Passt aber ja, auch ein bisschen zu den drei Dingen diese Woche, Herr Stett. Und das wird jetzt sehr kontrovers und ich weiß, da wird es Unmengen an Zuschriften geben sicherlich. Wie kannst du nur und was tust du? Herr Stett, deine drei Lieblingsnüsse?
Robert Polers. Das ist auf jeden Fall Nummer eins. Nummer zwei ist, warte, das ist Cashew, Gesundheit. Und Nummer drei, muss man eigentlich sagen, ist, ja, es ist die Erdnuss. Ist eigentlich keine Nuss, ist eine Hülsenfrucht. Ja. Allerdings, ich würde sie damit in diese Region einordnen. Walnüsse sind auch lecker, gehören aber definitiv nicht zu meinen Lieblingsnüssen, weil sie schnell ranzig werden. Und Akadamianuss esse ich gern, ist allerdings für mich nicht uneingeschränkt essbar, weil es mir dann irgendwann anfängt im Hals zu kratzen. Genauso ist es mit Haselnüssen. Und Pekannuss finde ich überbewertet, schmeckt, aber ist am Ende für mich eine bessere Walnuss. Ja, nicht deutlich mehr. Also geschmacklich. Und ja, da hört es dann auch schon auf. Da gibt es noch viele andere, ich weiß, aber das ist das, was ich am leckersten
finde. Das finde ich interessant, weil ich würde Pekannuss und Macadamianuss tatsächlich tauschen. Ich finde Macadamianuss völlig überbewertet. Ich finde die, also im Verhältnis zu dem Fettgehalt, den die haben, schmecken die mir zu wenig nach irgendwas. Und aber Pekannuss zum Beispiel finde ich gerade in Eis eigentlich immer ganz geil. Also es gibt so ein, ich weiß gerade nicht, ich glaube, das ist Häagen-Dazs. Da gibt es ein Eis mit Karamell und Pekannuss. Vanilleeis mit Karamellsoße und Pekannuss. Und das ist richtig geil. Also das ist,
ja, magst du?
Ist jetzt keine Werbung, aber es schmeckt gut trotzdem. Ja, nee, also da kann ich mir vorstellen, dass da Wellen der Entrüstung auf uns zurollen über diese Top 3. Ich muss ja auch sagen, ich bin Fan der guten alten Erdnuss. Das ist, also da bin ich schon auch bei dir. Das ist, da macht man nichts falsch mit. Vor allem, es gibt ja diese geilen Dinge. Kennst du diese Arten von Schmerz, wo du so denkst, au, das tat weh und das muss ich gleich nochmal haben beim Essen? Das ist so Chili-Schärfe, aber es gibt so Wasabi-Nüsse. Das ist so, das zerrt so in die Nase und du denkst, oh, au, au, das tat weh und dann danach aber gleich nochmal.
Ja, es ist wie wenn man ein kleines bisschen zu viel Wasabi auf Sushi gemacht hat.
Ja, das zieht ja einmal richtig durch.
Schmeckt hervorragend, aber und dann brauchst du es wieder.
Ja, ja. Genau. Herr Stett, wir hatten ja die Möglichkeit, uns schon ein bisschen über ein Thema auszutauschen. Erlaube mir, dass wir es trotzdem nochmal aufgreifen, weil es einfach gut passt zu unserem Podcast und weil es einfach ein Vorfall ist, der so unwahrscheinlich ist und auch irgendwie so unwahrscheinlich dämlich, dass man drüber sprechen muss. Ganz kurz, um die Menschheit abzuholen. Am Frankfurter Flughafen stand ein großes Flugzeug, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Boeing 787? 777?
787.
Ja. Also ein Dreamliner. Und diese fast werksneue Boeing ist quasi vorne einfach das Fahrwerk weggeknickt, was offenbar daran lag, dass irgendein Sicherungsbolzen nicht drin, richtig drin steckte. Wert dieses Gerät ist ungefähr 300 Millionen und mit etwas Pech jetzt ein Totalschaden. Herr Stett, wie siehst du das? Wie kann das passieren? Und siehst du für den Mitarbeiter noch Zukunft im Gewerbe?
Also erstens, ich bin erstmal sehr froh, dass kein größerer Personenschaden entstanden ist. Das hätte durchaus passieren können, weil da geht es einfach mal eben 5 Meter bergab. Also auch für die im Flieger sind, ohne dass man damit rechnet. Und da gab es auch leichte Verletzungen, die sind allerdings auch am Abend schon entlassen worden aus dem Krankenhaus. Also ist alles okay. Auch am Boden wurde keiner so schwer verletzt, dass es problematisch ist in dem Sinne. Also vor allem für die Zukunft. Dann ist es natürlich immer, fragt man sich, woran hattet ihr liegen?
Ja, allerdings.
Ja, und das ist eine Frage, die gilt es noch zu beantworten. Was man weiß, ist, dass die Technik an dem Flieger war und im Rahmen des Verfahrens, was da eben abgehandelt wurde, den Fahrwerkshebel bewegt hat. Es war so gedacht. Und dann fuhr das vordere Fahrwerk, und zwar nur das vordere Fahrwerk, ein. Interessant daran ist, wenn man diesen Fahrwerkshebel bewegt, werden in der Regel alle Fahrwerke angesteuert, nicht nur das vordere Fahrwerk.
Ach.
Ja. Ja, das werden alle mit demselben eigentlich bewegt. Insofern ist es spannend, wie es dazu kommen konnte, dass eben das vordere Fahrwerk einfach am Boden einfuhr. Ob das jetzt an dem Pin lag oder an irgendwas anderem, das gilt es jetzt halt noch zu klären. Und das Wichtige, ich nehme dich gleich dran. Ja,
danke.
Das Wichtige an der Sache ist, und das will ich auch nochmal betonen, Spekulationen bringen nichts. Also sowohl bei uns im Unternehmen als auch quasi in der Presse und auch, sage ich mal, unter uns. Ja. Insofern, da gilt es jetzt einfach abzuwarten, was da passiert. Und dadurch, dass man das sehr gut dokumentieren kann und sehen kann, was da gemacht wurde, wird man das zeitnah erfahren.
Ohne jetzt zu weit ins Boulevardeske abzudriften und deinen gerade gemachten Vorschlag ignorieren zu wollen, aber es klingt ja schon so, also ich meine, ich arbeite ja nicht bei euch in dem Laden, deswegen kann ich spekulieren, so viel ich will, aber es klingt ja schon so, wenn das eigentlich normalerweise alles zusammen stattfindet und jetzt nur das vordere eingefahren ist, dass die hinteren irgendwie gesichert waren dann wahrscheinlich.
Genau, also so hört sich's für mich auch an. Also es muss mehrere Mechanismen verhindern, dass das Fahrwerk am Boden einfährt. Und die müssen alle sozusagen fehlgeschlagen sein.
Und wenn jetzt, also ich las davon, ich will bloß von dir nochmal wirklich die Bestätigung holen, wenn jetzt wirklich dieser Carbonkörper beschädigt sein sollte, also quasi der Rumpf des Flugzeuges, der eigentlich nicht kaputt gehen darf, dann ist das Flugzeug ein Totalschaden, trotz der Neuwertigkeit? Also das kann man nicht irgendwie reparieren, so dass das dann wieder in den Flug gehen kann?
Das gilt es herauszufinden, was man über Carbon, also über kohlefaserverstärkte Kunststoffe wissen muss, ist im Vergleich zu Metall. Metall hat dann eine Delle an dieser Stelle, wo es den Aufschlag gab. Das kann man reparieren, ganz einfach, indem man das rausschneidet und was Neues drüber macht, nietet. Und dann, also mit natürlich, einfach ist es trotzdem nicht, das muss natürlich trotzdem strukturmechanisch berechnet und ausgelegt werden von ganz, ganz schlauen Ingenieuren, die also wirklich, ja, also das finde ich immer wieder krass, das ist hochkomplizierte Mathematik. Noch komplizierter wird es bei kohlefaserverstärkten Kunststoffen, weil die in der Regel nur in eine Richtung Last aushalten. Und zwar in die Richtung, in der sie ausgelegt sind, diese Last auszuhalten. Und bei Flugzeugen ist es meistens die Längsachse des Flugzeugs. verstärkt über die Querachse, also das quasi der Kreis, der Querschnitt, ja, der Röhre. Was allerdings sie nicht sehr gut können, ist senkrecht zu diesen beiden Richtungen. Das heißt, wenn man auf das Flugzeug drauf kloppt, ja, ich sage jetzt mal so, wenn du einen Hammer nimmst und draufschlägst, und genau das ist passiert, mehr oder weniger, ja, bloß halt ein bisschen doller und durch das eigene Gewicht, das kann kohlefaserverstärkter Kunststoff nicht besonders gut. Und das zieht sich dann leider eben, kann sich sehr weit, wie sagt man, fortpflanzen, dieser Riss, dieser interne Riss, den man von außen nicht sieht. Und das gilt jetzt halt zu beurteilen, wie weit der fortgeschritten ist und wie man, inwiefern man das reparieren kann.
Das heißt, man kann sich das, wenn ich das mal versuchen darf zu übersetzen, man kann sich das ungefähr so vorstellen wie nicht sichtbaren Steinschlag, von dem man nicht weiß, wie gefährlich er wirklich ist. Und wenn man dann möglicherweise über Schlagloch fährt, dann reißt es vielleicht noch weiter. Und um das auszuschließen, zieht man das eher dann aus dem Verkehr, als dass man da nicht weiß, was passiert.
Nicht ganz. Es ist so, dass es diese Steinschlagsache, von der du sprichst, das trifft auch auf Metall zu. Deshalb muss man die Rissfortpflanzung immer aufhalten. Ja, das ist immer so bei allen Werkstoffen. Aber was ich eher meine ist, dass bei Kohlefaser dieser Riss von Anfang an gleich deutlich weiter verschlimmert. Ja. Ja. Und es gilt jetzt quasi einfach rauszufinden, man kann das ermitteln, wie weit der Schaden fortgeschritten ist. Es gibt einfach andere Verfahren als bei Metall, aber man kann diesen Körper komplett, diesen Riss genau ermitteln, wie weit er ist. Da gibt es keine bösen Überraschungen oder so, sondern man kann das genau ermitteln. Und zwar mit einer Non-Destructive Testing heißt das, zerstörungsfreie Materialprüfung. Das ist dann meistens Ultraschall oder andere Verfahren, die man quasi auch verwendet, wenn man zum Beispiel den Körper zerstörungsfrei durchleuchtet. Ja. Also das kannst du genauso wie mit dem menschlichen Körper auch mit einem Flugzeug machen. Auf anderer Ebene, Detailebene.
Ich habe dazu gerade noch einen interessanten Gedanken, glaube ich. Also ich denke, dass der interessant ist, der Gedanke. Meinst du, dass Leute, die Flugzeuge bauen, ruhig schlafen? Weil ich meine, je mehr Flugzeuge du baust, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwo mal vielleicht doch ein Fehler durchrutscht. Und irgendwie bist du ja als jemand, der Flugzeuge herstellt, am Ende doch auch mitverantwortlich unter Umständen, wenn irgendwas schief geht. Glaubst du, die Leute leben ein ruhiges Leben?
Ich denke, das hängt ganz davon ab, welche Aufgabe man in der Flugzeugauslegung und im Flugzeugbau hat. Und ich denke, wenn man die Regeln, die es gibt, befolgt, kann man das durchaus haben, weil dann ist es im Zweifelsfall ein Fehler in der Regel, ja, und das ist dann auch, ich sage jetzt mal, juristisch so abgebildet, und ich denke, damit wird man leben lernen können, genauso wie es ja auch mit medizinischem Fachpersonal ist, und es gibt eben Situationen, die man eben als Mensch nicht lösen kann, ja, zum Beispiel auch, dass jeder Fehler, der passieren kann, irgendwann passiert, wenn es ein menschlicher Fehler ist. Und diese versucht man natürlich möglichst auszumerzen durch Regularien, durch Fehlermechanismen, sodass ein Fehler passieren kann, der aber auffällt. Und so ist es in der Flugzeugauslegung auch, also im Flugzeugbau, wenn ein neues Flugzeug gebaut wird. Und das sind eben die Certification Specifications zum Beispiel, ja, also die Spezifizierung zur Zulassung eines Flugzeugs. Da spätestens würde so ein Fehler dann auffallen. Ja, und wenn er bis dahin nicht aufgefallen ist, dann ist es nicht die Schuld eines einzelnen Menschen. Deshalb denke ich, ja, können sie. Ich denke, dass Leute, die ein Konzert organisieren, regelmäßig schlechter schlafen.
Das ist möglich und ein valider Punkt. Ich dachte tatsächlich nur, weil ich meine, man identifiziert sich ja mit seiner Arbeit. Und ich glaube, gerade so am Anfang, wenn man dann einsteigt in sowas, könnte ich mir vorstellen, dass man schon sehr aufgeregt ist, wenn man da so die Dinge, die man gebaut hat, am Himmel sieht und ob man vielleicht doch sagt, naja, hoffentlich geht das alles gut. Aber also es wäre menschlich, aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, was du sagst, wenn im Prinzip die Arbeitsverteilung so ausführlich und auch so klar geregelt ist und da jeder im Prinzip seinen Arbeitsbereich abdeckt, dann klingt es so, als wäre das schon möglich, also zumindest, dass keiner allein Schuld hat am Ende, wenn irgendwas schief geht.
Genau, Also das ist auch ist so, und da kommt dann noch dazu, dass die Flugzeuge dermaßen komplex sind, dass du gar nicht sagen kannst, hier, das liegt jetzt an mir. Hm. Ja. Und das sind ja so viele Leute beteiligt.
Ich habe, bevor wir vielleicht schon so langsam zum Ende kommen, denn der Herr Stett muss noch was essen und ich muss ja auch noch schneiden und außerdem und überhaupt. Ich habe es dir gestern schon gesagt, aber wieder ein etwas aus der Kategorie falsch benutzte, falsch verstandene Sprichwörter. Wobei man hier sagen muss, es ist ein bisschen anders gelagert, weil dieses ist quasi mit Absicht so gemacht, aber es ist trotzdem zu gut, um es nicht zu benutzen. Hier hat nämlich jemand auf Threads, quasi dem Twitter für Instagram-Nutzer, geschrieben, kennt ihr so Menschen, die Sprichwörter falsch benutzen? Die nerven wie Drahtseile.
Ja, da habe ich gestern schon köstlich drüber gelacht, Herr Bruder. Das hat mir gestern schon eine Vorschau zu diesem falsch benutzten Sprichwort gegeben. Aber es ist großartig.
Ja, fand ich sehr schön. Ich mag ja Leute, die mit Sprache umgehen können. Übrigens, an der Stelle kleine Leseempfehlung. Wer es nicht kennt, kann ich mir kaum vorstellen, weil das Buch eigentlich mittlerweile Asbach uralt ist. Bastian Sick, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Kann man oder sollte man unbedingt mal gelesen haben. Gibt es, glaube ich, mittlerweile 3 oder 4 Teile von oder was? Vielleicht auch mittlerweile mehr.
Ja. Gibt auch ein Brettspiel.
Ja, und das ist wirklich grandios, weil er das einerseits grammatikalisch natürlich erklärt, was da passiert und was falsch ist. Auf der anderen Seite die Einsendungen, also man muss sich das so vorstellen, da haben Leute im Prinzip Dinge, die irgendwie falsch benutzt wurden, zum Teil eingesandt. Er hat auch anderes dann selber quasi noch erklärt und ausgegraben. Aber dieser Teil, wo Leute Dinge einsenden, das kannst du dir nicht ausdenken. Ey, also Schilder, da sind im Prinzip, keine Ahnung, Friseurladen-Namen auch dabei und sowas. Also die schönsten Sachen, lest euch das wirklich mal durch, das lohnt sich, das ist gut investierte Zeit. Und man sieht danach die deutsche Sprache auch ein bisschen anders. Und es fällt einem erstmal auf, wie schlampig wir an mancher Stelle damit heutzutage umgehen. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber hat sich jetzt so ergeben. Ne? Kann ich sehr gut empfehlen. Bastian Sick, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. So. Ich werde jetzt dann gleich mal anfangen, meine Noten fürs Bachfest rauszusuchen. Denn das ist für mich in der Tat Repertoire dieses Jahr. Also ich habe das Stück, was da kommt, schon x-mal gesungen. Und dementsprechend werde ich da jetzt nachher nochmal ganz kurz reinlunsen. Aber im Wesentlichen weiß ich, was ich zu tun habe. Ich habe noch eine ganz uneigennützige Empfehlung, die bestimmt gar keine Eigenwerbung ist, ich aber trotzdem abgebe, nämlich am morgigen Montag, esattamente, Herr Stett hält es schon in die Kamera, ist mein Buch überall erhältlich und dann auch lieferbar und man kann es quasi dann wirklich lesen, unter anderem auch in der musikalischen Handlung Oelsner erwerben, die werden das also auch verkaufen. Und ich freue mich da sehr drüber und wünsche euch, dass ihr bei der Lektüre ganz viel Spaß habt. Die Seele des Chores, ein kleines Chorkompendium, ab morgen überall im gut sortierten Buchhandel. Stett liest es jetzt
der sofort. Der Alt gehört mit zu den am schwersten zu singenden Stimmgruppen, denn man benötigt Sängerinnen oder Sänger, die in der Lage sind, unabhängig von der Melodie eine zweite Stimme zu intonieren. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn man sich im Alt nicht von anderen Stimmgruppen blind mitziehen lässt, sondern quasi autonom agieren kann. Und so weiter.
So ist das.
Das hört sich absolut großartig an. Ich werde es verschlingen.
Ja, Herr Stett hat seine Kopie gestern schon von mir unter dem Türschlitz durchgeschoben bekommen. Bin gespannt, wie die Menschheit das findet. Und freue mich da natürlich auf Feedback und über Feedback. Sagt mir auch, wenn ihr es nicht gut findet, ist auch völlig in Ordnung. Geht nicht darum, nur gebauchpinselt zu werden. Im Gegenteil, ich finde ja, der Austausch ist das, was die Dinge spannend macht. Und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass es vor allem darum geht, in dem Zusammenhang, dass ich meine Sichtweise erkläre. Und wenn jemand das anders sieht, dann lasst uns gerne darüber ins Gespräch kommen. Das ist die Idee. So. Jetzt wünsche ich euch soweit erstmal alles Gute für die kommende Woche. Herr Stett hat vielleicht auch noch letzte Worte für zumindest diesen Podcast, bevor wir uns dann nächste Woche hoffentlich wiederhören. Wir müssen mal noch ausklamüsern, ob und wie wir dieses Jahr die Sommerpause machen, die aber stattfinden muss an bestimmter Stelle, ja, weil es wichtige Dinge gibt zu feiern und zu klären. Wir werden euch darüber in Kenntnis setzen. Ich denke, spätestens nächste Woche wisst ihr dazu mehr. Und während ich hier den Heinz dieser Woche raussuche, kann der Herr Stett sich in aller Ruhe von euch verabschieden.
Ja, also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, dass es immer wieder zu wunderbaren Begegnungen mit Menschen kommt, mit tollen und auch mit welchen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass man sich mal wieder sieht. Und auch mit welchen, wo man überrascht wird, dass doch die zweite oder dritte, vielleicht auch fünfte Begegnung deutlich positiver ist, als man sich es vielleicht vorgestellt hat oder in Erinnerung hatte. Das ist eigentlich, was Begegnungen besonders macht. Ja, ich wünsche euch, dass ihr solche Begegnungen habt. Und in diesem Sinne, wie jedes Mal, seid fein lieb zueinander und genießt die Zeit, die wir haben.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ich habe es jetzt hier gefunden, also zumindest die Abteilung des Ritter Fips, bei der wir ja stehen geblieben waren. Ich glaube, ich habe das Richtige gefunden. Meines Erachtens müsste das nächste Gedicht sein, Ritter Fips und das Geigenspiel. Ich glaube, das hat man noch nicht. Kannst du dich daran erinnern, dass wir das schon hatten? Nein, Herr Stett schüttelt den Kopf. Ausgezeichnet. Dann also mit Ritter Fips der Start in die neue Woche von Heinz Erhardt aus seinem Buch Klassisches kommt hier Ritter Fips und das Geigenspiel. Mit falschen Tönen, doch nicht feige, strich Fips die Saiten seiner Geige, bis ihm die Mutter sagte, Fips, ich tret nicht gern dir auf den Schlips, doch darf ein Fips von Fipsenstein nicht bloß ein kleiner Geiger sein. Du bist der Mitwelt Größeres schuldig. Na schön, sprach da der Sohn geduldig, ich weiß was Größeres, ich latsche zu Meister Bim und lerne Bratsche. Schlussfolgerung. Man kann des größeren Hohlraums wegen weit mehr noch in ein Cello legen. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.